Ja, liebe Geschwister, auch ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen. Freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Wir haben gestern schon Gemeinschaft gehabt und setzen heute fort. Es geht uns um die 7 Sendschreiben aus der Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3. Und ich habe gestern gesagt, man kann sie die 7 Briefe aus dem Himmel nennen, die Jesus Christus an 7 Gemeinden richtet. Stellen wir uns vor, wir sind die Gemeinde Philadelphia und an einem Sonntag wie diesem kommt ein Bote in die Gemeinde und sagt, er hat einen Brief erhalten durch Johannes von Jesus Christus persönlich an diese Gemeinde. Mit welcher Spannung sitzen die Geschwister, die Christen in diesem Gottesdienst und hören auf das, was Jesus persönlich ihnen geschrieben hat? Ich lese uns diesen Brief an die Gemeinde in Philadelphia aus der Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 bis 14. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ein außergewöhnlicher, ein erstaunlicher Brief. Philadelphia war die jüngste von diesen 7 Städten, eine relativ neue Stadt. Attalus war der 2. König von Pergamon und er regierte im 2. Jahrhundert vor Christus. Und er liebte seinen Bruder, dieser König Attalus, liebte seinen Bruder Eumenes so sehr, dass er Philadelphos, der Bruderliebende, genannt wurde. Und so wurde die Stadt nach ihm Philadelphia genannt, die Stadt der Bruderliebe. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor, die in dieser Stadt lebt, und zwar so: Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor als der Heilige und der Wahrhaftige. Damit beansprucht Jesus unmissverständlich Gottheit für sich. Nur Gott allein ist der Heilige. Und weil er der Heilige ist, ist er auch der Wahrhaftige. Als der Treue und als der Wahrhaftige bildet Jesus den Kontrast zu denen, die vorgeben, wahrhaftig zu sein, fromm zu sein, aber lügen, von denen Jesus hier gesprochen hat, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Er ist das Gegenteil davon. Er ist der Wahrhaftige. Jesus kann nicht lügen. Er ist der gänzlich Vertrauenswürdige. Auf sein Wort ist immer Verlass, zu 100%. Und er hat den Schlüssel Davids, sagt er. Er tut auf und niemand kann zuschließen. Aber wenn er zuschließt, kann niemand öffnen. Er hat also die königliche Schlüsselgewalt. Er ist der König aller Könige. Er hat die Macht. Er ist der uneingeschränkte Herrscher des Universums. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auch in Kapitel 1 schon hat Jesus sich dem Johannes so vorgestellt und gesagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus öffnet die Tore des Himmels und er öffnet auch die Tore der Hölle. Es ist nicht der Satan, es ist Jesus, der die Schlüsselgewalt hat. Er allein schließt auf und er schließt zu. Niemand sonst kann uns die Tür zum Leben öffnen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Nicht die Wissenschaft, nicht die Medizin, nicht die Philosophie, nicht die Wirtschaft, nicht das Geld, nicht die Religion, nur Jesus öffnet uns das Tor zum Leben, das Tor zum Himmel. Er hat den Schlüssel Davids. Er tut auf und niemand schließt zu. Er schließt zu und niemand kann aufschließen. Das sind Worte des Trostes und der Ermutigung für die Gemeinde in Philadelphia. Denn diese Gemeinde, sagt Jesus, hat eine kleine Kraft. Aber sie vertrauen dem richtigen, dem wahren König, der allein Türen öffnen kann. Auch für eine kleine Gemeinde. Es ist immer gut, den zu kennen, der die Tür aufschließen kann. Nun, Jesus beschreibt diese Gemeinde und lobt das Vorbildliche in dieser Gemeinde. Er sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine Tür vor dir aufgetan, die niemand zuschließen kann. Warum? Denn du hast eine kleine Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Was für ein Kompliment macht Jesus hier der Gemeinde in Philadelphia. Diese Gemeinde zeichnet sich also durch zwei Merkmale aus. Erstens, sie hat eine kleine Kraft und doch eine große Treue. Eine kleine Kraft und eine große Treue. Unter den 7 Gemeinden, an die Jesus diese 7 Briefe aus dem Himmel sendet, gibt es nur 2, die Jesus überhaupt nicht tadelt, wo es nichts auszusetzen gibt, die nur gelobt werden. Und das ist Philadelphia und Smyrna. Beide Gemeinden werden bedrängt. Smyrna wird hart verfolgt und ist arm. Und Philadelphia ist klein, sagt Jesus, und hat nur wenig Kraft. Die anderen Gemeinden konnten durchaus etwas lernen von dieser Gemeinde, von dieser kleinen Gemeinde. Und auch wir Christen im 21. Jahrhundert in Deutschland können von dieser Gemeinde in Philadelphia wertvolle Lektionen lernen. Obwohl sie also nur eine kleine Kraft hat, hat diese Gemeinde erstens das Wort Jesu bewahrt und zweitens seinen Namen nicht verleugnet. Dafür lobt Jesus sie. Also, auf diese 2 Dinge kommt es an. Erstens hat diese Gemeinde das Wort Jesu bewahrt. Sie ist dem Evangelium treu. Das zeichnet sie aus. Die Treue einer Gemeinde wird also an der Treue zum Wort gemessen. Du hast mein Wort bewahrt. An der Treue zur Bibel, an der Treue zum Evangelium wird die Treue einer Gemeinde, auch eines Christen, gemessen. Das Wort Gottes, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, ist das unersetzliche Fundament der Gemeinde. Es gibt kein anderes Fundament. Dieses Wort ist die unerschütterliche Grundlage des Glaubens. Paulus sagt, wir werden gebaut, Wir Christen, wir als Gemeinde werden gebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Auf diesem Fundament wird der ganze Bau ineinander gefügt und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch die Propheten und durch die Apostel haben wir das Wort Gottes bekommen, die Bibel überliefert bekommen. Das ist das Fundament, auf dem wir bauen. Nun, einige der 7 Gemeinden, an die Jesus diese Briefe richtet, sind Kompromisse eingegangen und haben Abstriche gemacht von diesem Wort. Eine Gemeinde hat sich zum Beispiel auf die Lehre der Nikolaiten, eine Gruppe von Irrlehrern, eingelassen. Die andere hat auf die falsche Prophetin Isabel gehört. Und die Versuchung war damals auch schon allgegenwärtig, wie auch heute. Es gab falsche Lehrer. Es gab den Druck der Verfolgung, ja, durch die falsche Religion. Es gab Verfolgung durch den Staat. Sie alle verlangten damals und verlangen auch heute von uns eines, dass die Gemeinde nicht an diesem unfehlbaren, irrtumslosen, von Gott inspirierten Wort an der Bibel festhalten soll. Dieser Druck ist heute enorm in unserer Gesellschaft. Das Wort Gottes nicht als unfehlbar anzusehen. Dass die Leiter, die Pastoren und die Gläubigen auch heute in unserer Zeit Kompromisse mit dem Zeitgeist und mit der Welt eingehen und es mit dem Evangelium nicht mehr so genau nehmen, will ich an einem Beispiel illustrieren. Ich zitiere hier aus einem Artikel aus der Zeitung Die Welt, eine weltliche Zeitung, keine christliche Zeitung. Und selbst die Welt staunt darüber, wie Christen über die Bibel, über ihr eigenes Fundament denken. Ich zitiere aus der Welt. Unlängst hat der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski vor einigen Jahren am Karfreitag, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. In Nürnberg kritisiert der Pfarrer Klaus Petersen seit langem die These vom Opfertod und bekräftigte im Oktober und sagte, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Nikolaus Schneider, Präses der großen rheinischen Landeskirche, glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Gott brauche kein Sühneopfer, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden, sagte Schneider kürzlich. Ende des Zitats. Der Druck ist enorm, er war auch damals groß, doch die Gemeinde Philadelphia hält fest am Wort. Trotz des Drucks. Sie ist uns darin ein Vorbild. Zweitens sagt Jesus, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus Christus war ein rotes Tuch damals für die römische Macht, für den Kaiserkult, aber auch für die Juden. Der Kaiser sollte als Herr anerkannt werden und angebetet werden. Die Christen sollten Kompromisse eingehen und zumindest neben Jesus auch den Kaiser, Kurios, also Herr, nennen. Die Gemeinde Philadelphia ging auch hier keinen Kompromiss ein. Sie hat den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnet. Treue zum Evangelium und Treue zu Jesus kann man nicht voneinander trennen. Wer treu zum Wort Gottes steht, steht auch treu zu Jesus. Das sind die zwei wichtigsten, die wesentlichsten Dinge, auf die es dem Herrn Jesus Christus in seiner Gemeinde ankommt, liebe Freunde. Das müssen wir aus diesem Brief mitnehmen. Der Herr bewertet die Gemeinden nicht anhand ihrer Kirchengebäude, nicht anhand von einem Gottesdienstprogramm. Es geht auch nicht in erster Linie um das musikalische Angebot in einer Gemeinde, nicht um PR oder um Marketingstrategien. Es geht auch nicht um schöne Liturgie in der Gemeinde und auch nicht um ein gutes Freizeitangebot. Das alles möge und kann seinen Platz haben. Jesus sucht bei uns nur in erster Linie, dass wir sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Auch bei mir und bei dir ganz persönlich sucht Jesus diese zwei Dinge, dass du sein Wort bewahrst und dass du ihn nicht verleugnest. Das heißt, dass du treu zu Jesus stehst und dich zu ihm bekennst, ohne dich seiner zu schämen. Denn das Christsein ist keine Religion im üblichen Sinne des Wortes, sondern eine persönliche, eine lebendige Beziehung zwischen mir und Jesus Christus. Deshalb ist übrigens auch die Taufe ein wichtiger und unabdingbarer Schritt des Glaubens, denn die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Nun, Jesus spricht diese treue Gemeinde an und er sagt, er wird sie belohnen. Erstens sagt er, er hat ihr eine Tür zum Wirken geöffnet. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Diese Gemeinde ist offensichtlich klein, sie hat keine große Kraft. Aber es ist nicht entscheidend, ob eine Gemeinde klein oder groß ist, ob sie in einer Stadt oder auf einem Dorf lebt, ob sie finanzstark oder finanzschwach ist, anerkannt oder verfolgt wird in der Gesellschaft. Entscheidend ist, dass der Herr Jesus Christus selbst dieser Gemeinde eine Tür zum Wirken öffnet, die niemand schließen kann. Es geht sicherlich um Möglichkeiten des Dienstes und des Wirkens und der Verkündigung des Evangeliums. Es geht um Möglichkeiten für die Mission. Es geht darum, dass eine Gemeinde als Licht an ihrem Ort gesehen wird, wahrgenommen wird, sodass ihr Zeugnis nicht einfach ignoriert werden kann. Paulus hat immer wieder erlebt, dass Gott ihm Türen geöffnet hat für den Dienst. Und manchmal war das unter sehr schwierigen Umständen. Er sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 9, denn mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken, es gibt aber auch viele Widersacher. Es ist immer so, ja. Es gibt viele Widersacher. Wenn eine Gemeinde lebendig ist, treu zu Gott, zu seinem Wort und zu Jesus steht. Aber diese Widersacher, und das ist die gute Nachricht in diesem Sendschreiben, diese Widersacher können die Tür nicht schließen, die Jesus geöffnet hat. Er sagt, wenn ich öffne, kann niemand schließen. Christliche Gemeinden in der Sowjetunion waren oft nicht sehr groß, nicht zahlreich, hatten nur wenig Kraft. Sie wurden verfolgt, sie hatten oft keine Kirchengebäude, kaum Finanzen, wurden von der Gesellschaft verlacht, unterdrückt und vom Staat verfolgt. Aber weil sie ihrem Herrn die Treue gehalten haben, öffnete Jesus ihnen Türen unter scheinbar unmöglichen Umständen und niemand konnte diese Türen schließen, nicht einmal der KGB. Sie druckten zum Beispiel im Untergrund Bibeln, verteilten diese Bibeln und andere christliche Literatur. Sie wurden wahrgenommen in der Gesellschaft. Ihr Zeugnis konnte einfach nicht unterdrückt werden. Gott nutzte selbst die Gerichtsprozesse, die veranstaltet wurden über Pastoren, über Prediger, um dieses Zeugnis der Christen sehr deutlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Menschen bekehrten sich zu Jesus und wurden zu überzeugten Christen mitten in einer atheistischen Gesellschaft. Die meisten dieser Gemeinden hatten viele Kinder und Jugendliche, die den Weg des Glaubens unerschrocken gingen, trotz der drohenden Verfolgung. Und dann, nach 70 Jahren der Terrorherrschaft des Atheismus, öffnete Jesus seiner Gemeinde eine unvorstellbare Tür in der ehemaligen Sowjetunion für die Freiheit der Verteidigung und der Verkündigung des Evangeliums. Er zerstörte diesen eisernen Vorhang über Nacht und das atheistische System fiel in Schutt und Asche. Nun, wir wissen nicht genau, welche Tür der Herr der Gemeinde in Philadelphia geöffnet hatte. Aber es war sicherlich eine große Ermutigung für diese Gemeinde. Und sie gingen offensichtlich durch diese Tür, sie nutzten diese Gelegenheit. Und die Widersacher konnten diese Tür einfach nicht schließen. Welch ein Segen ist es, durch geöffnete Türen zu gehen, die der Herr uns öffnet. Siehst du auch eine geöffnete Tür in deinem Leben? Eine Tür, durch die du gehen kannst, wo du dienen kannst, dem Herrn dienen kannst, deine Gaben einsetzen kannst, Gott und den Menschen dienen kannst. Ich denke, eine besondere Tür, die der Herr uns jetzt in diesen Wochen öffnet, ist die Tür durch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu uns kommen, zu denen wir, viele von uns haben diesen Hintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion, denen wir dienen können, das Evangelium verkündigen können. Nun, die Belohnung für die treue Gemeinde ist einerseits die göttliche Tür, die geöffnet ist, und andererseits ist es die Anerkennung der Gegner. Ich lese weiter in Vers 9. Siehe, ich werde einige schicken, sagt Jesus, aus der Versammlung des Satans. Die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist eine ziemlich erstaunliche Verheißung, die Jesus hier dieser Gemeinde gibt. Er sagt, einige Feinde dieser Gemeinde aus dem religiösen Lager der Juden werden sich vor ihnen niederwerfen und anerkennen, dass Jesus der wahre Messias ist. Eine solche unglaubliche Wende gab es schon einmal bei einem Verfolger der Gemeinde, nämlich bei Paulus, bei Saulus, der zum Paulus wurde, ja? Der sich gebeugt hat, später vor Christus und auch vor der Gemeinde, die er selbst verfolgt hat. Und etwas Ähnliches ist wohl dann hier in Philadelphia geschehen. Vermutlich waren die Juden sehr einflussreich in dieser Stadt und hatten Kompromisse geschlossen mit dem römischen System und haben sich auch daran beteiligt, diese Gemeinde zu unterdrücken. Aber etwas muss dann geschehen sein, dass sie anerkennen mussten, diese Gemeinde ist von Gott geliebt und Jesus ist der wahre Messias. Jesus nennt diese scheinbar fromme, religiöse Gemeinschaft der Juden eine Synagoge Satans. Das ist ein hartes Urteil. Jesus sagt, das ist eine Synagoge Satans. Nun, dieses Urteil beschreibt die Realität, wie sie wirklich ist. Man kann nicht zwei Herren dienen. Jede Religion, jede Kirche, die die wahren Gläubigen verfolgt und die Jesus Christus und sein Wort nicht als die Wahrheit und Jesus nicht als den Herrn und König anerkennt, ist und bleibt eine Einrichtung Satans und dient immer nur den Zielen Satans. Jesus sagte, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, kommt in das Himmelreich, sondern der den Willen des Vaters im Himmel tut. Es muss also eine unvorstellbar große Anerkennung für die Gemeinde Philadelphia gewesen sein, als diese ehemaligen Gegner und Feinde sich vor ihnen beugten und anerkannten, dass Jesus der Messias ist und dass sie, diese Christen, die wahren Juden und die wahren Gläubigen sind. Nun, neben dieser geöffneten Tür, die niemand schließen kann, und dieser spektakulären Anerkennung der Feinde, gibt es für die Gemeinde Philadelphia noch eine weitere Belohnung, nämlich die Bewahrung vor einer weltweiten Versuchung in der Zukunft. Vers 10. Jesus sagt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Nun, wenn man zurückschaut in die Geschichte, dann wird man feststellen, dass diese Versuchung höchstwahrscheinlich die weltweite Versuchung war, die ab dem 6. Jahrhundert über die ganze Welt kam durch den Islam. Und große Teile der damals christlichen Welt wurden durch den Islam unterdrückt, besiegt und gezwungen, sich dem Islam zuzuwenden. Aber die Stadt Philadelphia, ausgerechnet diese Stadt, war die letzte Bastion des Christentums in der Zeit der islamischen Eroberungen und blieb bis ins 14. Jahrhundert eine christliche Stadt. Eine einsame Insel mitten in einer muslimischen Umgebung. Sie blieb verschont, weil Jesus es dieser Gemeinde versprochen hatte. Das war übrigens die erste Erfüllung dieser Prophetie. In dieser Stadt, die bis heute existiert und heute den Namen Al-Azizia trägt, gibt es auch in unseren Tagen immer noch eine lebendige christliche Gemeinde. Das gilt auch für die treue Gemeinde in Smyrna. Auch dort gibt es bis heute eine lebendige christliche Gemeinde in der heutigen Türkei. Aber wie so häufig in der Prophetie gibt es für manche Verheißungen eine doppelte Erfüllung. Diese Sendschreiben gelten nämlich allen Gemeinden aller Zeiten, also in der gesamten christlichen Geschichte. Nun, diese Verheißung gilt auch allen treuen Gemeinden der Endzeit. Das heißt, allen Gemeinden, die in dieser Welt leben und Jesus die Treue halten werden, wenn er wiederkommt. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Hans Bruns übersetzt hier so: Weil du das Wort vom geduldigen Warten auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Nun, das geduldige Warten auf den Herrn ist absolut unentbehrlich für einen Christen. Es geht um das geduldige Warten auf die Erfüllung der Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Es geht um das geduldige Warten auf eine Gebetserhörung. Es geht um das geduldige Warten und Ausharren unter den Lasten und Nöten und Versuchungen des Lebens. Und letztlich geht es um das Warten auf das Wiederkommen des Herrn. Es geht um die versprochene Wiederkehr des Herrn Jesus Christus, um uns zu sich zu nehmen, damit wir bei ihm sind. Die wahre und die treue Gemeinde ist immer in einer Wartestellung. Lebendige Christen warten immer auf das Wiederkommen des Herrn. Eigentlich können wir sagen, ist das Warten auf den Herrn ein Prüfstein der Echtheit des Glaubens und der Lebendigkeit einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht mehr auf den Herrn wartet, ist eine tote Gemeinde. Und dieses Warten auf den Herrn ist ohne Geduld nicht möglich, denn er selbst bestimmt den Zeitpunkt seines Kommens. Es gibt Gemeinden und Kirchen, die haben das Wort vom geduldigen Warten auf den Herrn längst aufgegeben. Längst. Da redet und predigt man schon sehr lange nicht mehr über die Wiederkunft des Herrn. Und da glaubt man schon lange nicht mehr an die verheißene Entrückung der Gemeinde. Man hat längst aufgehört, auf den Herrn zu warten. Solche Gemeinden sind tote Gemeinden, tote Kirchen, umgestoßene Leuchter. Sie predigen und leben lediglich eine tote Religion. Nun, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird, ist die große Trübsal der Endzeit, die Herrschaft des Antichristen. Das wird über die ganze gottlose Welt hereinbrechen. Für alle, die nicht glauben, wird das plötzlich und unerwartet kommen. Diese Zeit wird kommen und vielleicht schon sehr bald kommen. Viele Zeichen deuten darauf hin, dass die Wiederkunft des Herrn nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Viele dieser Zeichen erfüllen sich heute vor unseren Augen. Es wird eine Zeit des Gerichts über die gottlose Welt sein, über alle Scheinreligion. Eine so schreckliche Zeit, wie es sie in der Geschichte unserer Welt noch nie gegeben hat. Und Jesus sagt über diese Zeit Folgendes in Matthäus 24, Vers 21: Dann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Aber gerade vor der Stunde dieser Versuchung wird der Herr seine treue Gemeinde bewahren, indem er sie abholt durch die Entrückung. Wie diese Entrückung geschehen wird, sagt uns Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 16. Er sagt dort, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Diese Verheißung, uns vor der Stunde der Versuchung zu bewahren, ist nicht die einzige in der Bibel. Es gibt zahlreiche andere Verheißungen, die dieses Versprechen unseres Herrn Jesus bestätigen. So sagt zum Beispiel der Herr in Lukas 21 ab Vers 35 Folgendes: Denn er, dieser Tag, wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Also er meint hier eben die Zeit der großen Trübsal. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Nun, diese Verheißung wird heute nur noch von einer Minderheit der Christen geglaubt. Und diese Minderheit ist die treue Gemeinde, die wie die Gemeinde in Philadelphia geduldig auf das Kommen ihres Herrn wartet. Nun kommt eine ermutigende Aufforderung an diese Gemeinde. Jesus sagt in Vers 11, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Diese Gemeinde muss nichts ändern. Sie muss nicht Buße tun. Sie muss nur so weitermachen wie bisher. Halte fest, was du hast, sagt Jesus. Mach weiter so. Was hatte sie, was für Jesus so wertvoll war? Wir haben das schon gesagt. Du hast eine kleine Kraft und hast erstens mein Wort bewahrt und zweitens meinen Namen nicht verleugnet. Mach weiter so. Halte, was du hast, sagt Jesus. Nun, bei der Krone, dass niemand deine Krone nehme, sagt Jesus, geht es hier vermutlich nicht um das ewige Leben, sondern um den Lohn. Die treuen Christen erwartet einen Lohn bei dem Herrn. Satan kann uns ja das ewige Leben nicht rauben, weil Jesus gesagt hat, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und er versucht uns dann auf andere Weise zu schaden. Er kann uns unseren Ruf, unser Zeugnis beschädigen, unseren Dienst rauben oder unmöglich machen oder uns um unseren Lohn bringen, wenn wir fallen, versagen, Kompromisse eingehen. Wer sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet, der wird die Krone nicht verlieren. Und dann spricht Jesus über die himmlische Belohnung für die treuen Christen ab Vers 12 und sagt, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen den neuen. Wahrscheinlich hat die Gemeinde Philadelphia sehr gut verstanden, was diese Verheißung bedeutet. Warum? Philadelphia war bekannt damals als eine Stadt der Erdbeben. Im Jahr 17 zerstörte nämlich ein Erdbeben die Stadt Sardis und 10 andere Städte in der Umgebung, darunter auch Philadelphia. Und in Philadelphia gab es jahrelang immer wieder heftige Nachbeben. Einige Jahre war die Bevölkerung, so kann man lesen, traumatisiert durch diese Nachbeben. Ein Teil der Stadt lag in Ruinen, dann ein anderer Teil der Stadt. Und viele Menschen lebten deshalb in Zelten, weil sie Angst hatten, in Häusern zu wohnen, außerhalb der Stadt in Zelten. Die Verheißung, er soll nicht mehr hinausgehen, weil sie immer wieder aus der Stadt fliehen mussten, konnten sie wahrscheinlich sehr gut verstehen. Nun, bei dem Herrn wird das ein Ende haben. dieses Fliehen müssen, dieses Flüchtige. Der treue Christ wird feststehen wie ein Pfeiler im Tempel Gottes. Gott wird sich zu den Überwindern bekennen, und zwar öffentlich und sichtbar. Er wird auf sie seinen Namen schreiben, den Namen der Stadt schreiben und sie so kennzeichnen als sein Eigentum, als seine Diener, als seine Kinder. Und sie werden als Bürger des neuen Jerusalem anerkannt sein. Gott wird seine Stadt mit ihnen teilen. Und dieses Bürgerrecht ist von unschätzbarem Wert für die Gemeinde und für die Gemeinde allein vorbehalten. Und dann folgt der Appell an die Gemeinde damals und an uns heute. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben gestern schon gesagt, die Sendschreiben sind wie ein Spiegel, in den wir hineinschauen und feststellen können, wie sehen wir im Licht Gottes aus, als Gemeinde, als einzelne Christen. Was wünscht sich der Herr zu sehen bei uns und was stört ihn? Und dann haben wir die Verantwortung, Dinge zu korrigieren, die falsch sind und Dinge zu bestärken, die richtig sind. Viele Kirchen und Gemeinden haben im Laufe der Geschichte keine Ohren gehabt, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Sie sind abgewichen, sie sind abgekommen vom Weg. Sie haben die Treue zum Wort und die Treue zu Jesus nicht mehr gehalten. Halten wir noch einmal fest. Es kommt dem Herrn in seiner Gemeinde auf zwei Dinge an. Dass wir sein Wort bewahren, dass wir seinen Namen nicht verleugnen. Wir haben außerdem gelernt, der Herr öffnet Türen zum Dienst, die niemand schließen kann. Er bringt die Widersacher auf die Knie. Er führt die härtesten Feinde des Evangeliums zur Buße und zur Umkehr. Und er wird seine treue Gemeinde vor der größten Versuchung aller Zeiten, vor der großen Trübsal bewahren und sie zu sich in seine Herrlichkeit abholen. Es gibt eine himmlische Belohnung, sagt Jesus. Die ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Ein Platz in der Stadt Gottes und ein Name, der uns als seine Kinder für ewig auszeichnen wird. Gebe der Herr, dass wir Christen sind, wie die Christen in Philadelphia. Dass wir sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Amen. Amen.